Jó reggelt kívánok, ez itt a Peachtről. Sugárzott Periscope Rádióban a Sinus műsor. Én Tedőr, vagy Krisztián vagyok, és Kárl Lajferral együtt szerkesztjük ezt a műsort. De ezt már valószínűleg tudjátok, hogyha vasárnap reggelente a Periscope Rádiót hallgatjátok. Ez itt a 90 akár hányadik színusz műsor, és ott folytatom, ahol agyba hagytam, az pedig a német nyelvű most hatalma hangos könyv második része Eckhart Tolle-tól. Aki nem tud németül, a könyvet magyarul is beszerezheti, de az űrge elég kellemes hangon beszél, úgyhogy talán a nyelvfüdás nélkül is érdekes, vagy esetleg nyugalmat sugárzó műsorban lehet részletek.
Kapitel 2. Bewusstsein, der Weg aus dem Schmerz heraus.
Erschaffe keinen neuen Schmerz in der Gegenwart.
Niemandes Leben ist gänzlich frei von Schmerz und Kummer. Geht es nicht darum zu lernen, mit ihnen zu leben, anstatt zu versuchen, sie zu vermeiden?
Der größte Teil menschlichen Schmerzes ist unnötig. Solange der unbeobachtete Verstand dein Leben regiert, erschaffst du den Schmerz selber. Der Schmerz, den du jetzt erschaffst, entspringt aus deiner Ablehnung dessen, was ist, aus deinem unbewussten Widerstand. Auf der Ebene des Verstandes entspricht Widerstand einer Form von Beurteilung, auf der emotionalen Ebene einer Form von Negativität. Die Intensität des Schmerzes hängt vom Grad des Widerstandes gegenüber dem gegenwärtigen Moment ab. Und der wiederum hängt davon ab, wie stark du mit deinem Verstand identifiziert bist. Der Verstand sucht immer danach, das Jetzt zu vermeiden und ihm zu entkommen. Mit anderen Worten, je mehr du mit deinem Verstand identifiziert bist, desto mehr leidest du. Oder du kannst es auch so ausdrücken: Je mehr du fähig bist, das Jetzt anzuerkennen und zu akzeptieren, desto freier bist du von Schmerz und Leid, frei vom Ego-Verstand. Warum verleugnet der Verstand gewöhnlich das Jetzt und leistet ihm Widerstand? Er kann ohne Zeit, ohne Vergangenheit und Zukunft nicht funktionieren und in Kontrolle bleiben und nimmt deshalb das zeitlose Jetzt als bedrohlich wahr. Zeit und Verstand sind in Wahrheit untrennbar. Stell dir die Welt ohne menschliches Leben vor, nur von Pflanzen und Tieren bewohnt. Würde es immer noch Vergangenheit und Zukunft geben? Könnten wir immer noch sinnvoll von Zeit reden? Die Frage, wie viel Uhr ist es oder welches Datum ist heute, wäre ziemlich bedeutungslos, falls es überhaupt jemanden gäbe, der diese Frage stellen würde. Die Eiche oder der Adler wären verwirrt über eine solche Frage. Zeit, würden sie fragen, was für eine Zeit? Es ist doch jetzt, die Zeit ist jetzt, was sonst? Ja, wir brauchen den Verstand wie auch die Zeit, um in dieser Welt zu funktionieren. Aber es kommt der Punkt, an dem sie von unserem Leben Besitz ergreifen. Und da beginnen Krankheit, Schmerz und Kummer. Um sicherzugehen, dass er die Kontrolle behält, ist der Verstand ununterbrochen damit beschäftigt, den gegenwärtigen Moment mit Vergangenheit und Zukunft abzudecken. Das lebendige und unendlich kreative Potenzial des Seins, welches vom Jetzt nicht zu trennen ist, wird genauso von Zeit überdeckt wie deine wahre Natur vom Verstand. Eine immer schwerer werdende Last von Zeit hat sich im menschlichen Verstand angesammelt. Alle Individuen leiden unter dieser Last, aber trotzdem vergrößern sie sich ständig. Das passiert immer, wenn sie den unendlich wertvollen gegenwärtigen Moment ablehnen, ignorieren oder ihn als Mittel missbrauchen, um zu einem zukünftigen Moment zu gelangen, der wiederum nur im Verstand existiert, nie in der Realität. Die Anhäufung von Zeit im kollektiven und individuellen menschlichen Verstand enthält auch eine enorme Menge Restschmerz aus der Vergangenheit. Wenn du für dich und andere keinen Schmerz mehr schaffen möchtest, wenn du den Restschmerz aus der Vergangenheit, der immer noch in dir lebt, nicht mehr vermehren möchtest, dann höre auf, Zeit zu erschaffen oder zumindest nur so viel wie nötig ist, um mit den praktischen Aspekten des Lebens umzugehen. Wie hört man auf, Zeit zu erschaffen? Erkenne zutiefst, dass dein ganzes Leben sich im gegenwärtigen Moment abspielt. Stelle das Jetzt ins Zentrum deines Lebens. Während du vorher in der Zeit gelebt und dem Jetzt nur kurze Besuche abgestattet hast, verbleibe von nun an im Jetzt und statte der Vergangenheit und der Zukunft kurze Besuche ab, wenn das nötig ist, um mit den praktischen Aspekten deiner Lebenssituation umzugehen. Sage immer Ja zum gegenwärtigen Moment. Was könnte sinnloser, wahnsinniger sein, als inneren Widerstand gegen etwas aufzubauen, das bereits da ist? Was könnte verrückter sein, als sich dem Leben selbst entgegenzustellen, das jetzt und immer jetzt ist? Gib dich dem hin, was ist. Sage Ja zum Leben. Und schau, wie das Leben plötzlich beginnt, für dich zu arbeiten, anstatt gegen dich.
Der gegenwärtige Moment ist manchmal unannehmbar, unangenehm oder schrecklich.
Er ist, wie er ist. Beobachte, wie der Verstand ihn benennt und wie dieser Vorgang des Benennens und ununterbrochenen Beurteilens Schmerz und Unglücklichsein erschafft. Wenn du die Arbeitsweise des Verstandes beobachtest, dann trittst du aus den Widerstandsmustern heraus und kannst endlich dem gegenwärtigen Moment erlauben, zu sein. Das wird dir einen Geschmack vom Zustand innerer Unabhängigkeit von äußeren Bedingungen geben, vom Zustand inneren Friedens. Und dann schau, was geschieht, und handle, falls notwendig oder möglich. Akzeptiere und handle dann. Was immer der gegenwärtige Moment enthält, nimm es an, als hättest du es selber so gewählt. Gehe mit, gehe nicht dagegen an. Mache den Moment zu deinem Freund und Verbündeten, nicht zu deinem Feind. Das wird auf wundersame Weise dein ganzes Leben verwandeln. Alter Schmerz, Auflösung des Schmerzkörpers. Solange du dir keinen Zugang zur Kraft der Gegenwart verschaffen kannst, werden emotionale Verletzungen, die dir widerfahren, einen Restschmerz hinterlassen, der in dir weiterlebt. Er vermischt sich mit altem Schmerz, der bereits da ist, und bleibt in Verstand und Körper hängen. Das schließt natürlich den Schmerz mit ein, den du als Kind erlitten hast und der durch die Unbewusstheit der Welt verursacht wurde, in die du hineingeboren wurdest. Diese Ansammlung von Schmerz ist ein negatives Energiefeld, das deinen Körper und deinen Verstand besetzt. Wenn du es dir als ein unsichtbares Wesen mit seiner eigenen Persönlichkeit vorstellst, dann kommst du der Wahrheit ziemlich nahe. Das ist der emotionale Schmerzkörper. Er besitzt zwei Seinsformen, ruhend oder aktiv. Ein Schmerzkörper kann 90% der Zeit ruhig sein. In einem sehr unglücklichen Menschen jedoch ist er möglicherweise die gesamte Zeit aktiv. Einige Menschen leben fast ständig in ihrem Schmerzkörper, während andere ihn nur in bestimmten Situationen erfahren, wie zum Beispiel in nahen Beziehungen oder in Situationen, die mit alten Verlusten in Verbindung stehen, mit Verlassenwerden, mit körperlichen oder emotionalen Verletzungen und so weiter. Alles kann ihn aktivieren, besonders dann, wenn er mit einem Schmerzmuster aus seiner Vergangenheit in Resonanz geht. Ist er einmal bereit, aus seinem Ruhezustand herauszukommen, dann kann sogar ein Gedanke ihn erwecken oder eine unschuldige Bemerkung von jemandem, der dir nahesteht. Einige Schmerzkörper sind sehr unangenehm, aber relativ harmlos. So etwa wie ein kleines Kind, das nicht aufhören will zu jammern. Andere sind bösartige und destruktive Monster, wahre Dämonen. Einige sind körperlich, viele sind emotional gewalttätig. Einige neigen dazu, Menschen in deiner Nähe anzugreifen, während andere dich selbst, ihren Wirt, angreifen. Dann neigst du zu sehr negativen und selbstzerstörerischen Gedanken über dein Leben. Krankheiten und Unfälle entstehen oft auf diese Weise. Einige Schmerzkörper treiben ihren Wirt in den Selbstmord. Du glaubst, einen Menschen zu kennen und wirst dann plötzlich zum ersten Mal mit dieser fremden, bösen Kreatur konfrontiert. Das kann zunächst sehr schockierend sein. Es ist allerdings wichtiger, das in dir selbst zu beobachten als in anderen. Achte auf jedes Zeichen von Verstimmung in dir, in welcher Form auch immer. Es könnte der erwachende Schmerzkörper sein. Er kann sich als Verärgerung ausdrücken, als Ungeduld, finstere Stimmung, als Wunsch zu verletzen, als Wut, Depression, als Bedürfnis nach Drama in deiner Beziehung und so weiter. Greife ihn dir in dem Moment, wo er aus seinem Ruhezustand erwacht. Der Schmerzkörper will leben, wie alles andere in der Existenz auch. Und das kann er nur, wenn er dich dazu bringt, dich unbewusst mit ihm zu identifizieren. Er kann dann aufstehen, sich deiner bemächtigen, du werden und durch dich leben. Er muss seine Nahrung durch dich bekommen. Er lebt von jeder Erfahrung, die mit seiner eigenen Art von Energie mitschwingt, vor allem, was mehr Schmerz erschafft, in welcher Form auch immer. Wut, Zerstörung, Hass, Trauer, emotionalem Drama, Gewalt und sogar von Krankheit. Sobald er Macht über dich hat, wird der Schmerzkörper also Situationen in deinem Leben erschaffen, die ihm seine eigene Energiefrequenz zurückgeben, damit er sich davon ernähren kann. Schmerz kann sich nur von Schmerz ernähren. Schmerz kann sich nicht von Freude ernähren. Die ist für ihn ziemlich unverdaulich. Wenn der Schmerzkörper Besitz von dir ergriffen hat, dann willst du immer mehr Schmerz. Du wirst zum Opfer oder zum Täter. Du willst Schmerz zufügen oder selber Schmerz erleiden oder beides. Zwischen den beiden besteht kein großer Unterschied. Du bist dir dessen natürlich nicht bewusst und wirst vehement behaupten, dass du keinen Schmerz willst. Aber schau genau hin und du wirst erkennen, dass dein Denken und Handeln dazu dienen, den Schmerz am Leben zu erhalten, für dich selbst und für andere. Wärest du dir dessen wirklich bewusst, dann würde sich dieses Muster auflösen. Denn es ist wahnsinnig, den Schmerz vergrößern zu wollen. Und niemand entscheidet sich bewusst für den Wahnsinn. Der Schmerzkörper ist der dunkle Schatten, den das Ego wirft. Und er hat in der Tat Angst vor dem Licht deines Bewusstseins. Er hat Angst, entdeckt zu werden. Sein Überleben hängt von deiner unbewussten Identifikation mit ihm ab und von der unbewussten Angst, den Schmerz in dir anzuschauen. Wenn du ihm aber nicht entgegentrittst, wenn du das Licht des Bewusstseins nicht in deinen Schmerz bringst, dann wirst du gezwungen sein, ihn immer und immer wieder zu erleben. Der Schmerzkörper mag dir vorkommen wie ein gefährliches Monster, das du kaum anzuschauen wagst. Aber ich versichere dir, er ist nur ein substanzloses Phantom, das der Kraft deiner Gegenwärtigkeit nichts entgegenzusetzen hat. Einige spirituelle Lehren sagen, dass aller Schmerz letztendlich eine Illusion ist. Und das ist wahr. Hier stellt sich die Frage, ist es für dich wahr? Dein Glaube allein macht es noch nicht zur Wahrheit. Willst du für den Rest deines Lebens Schmerz erdulden und weiterhin behaupten, er sei nur eine Illusion? Befreit dich das vom Schmerz? Hier geht es uns darum, wie du diese Wahrheit verwirklichen, sie in deiner eigenen Erfahrung wahrmachen kannst. Der Schmerzkörper will nicht, dass du ihn direkt anschaust und als das erkennst, was er ist. Wenn du ihn beobachtest, sein Energiefeld in dir fühlst und ihm deine Aufmerksamkeit gibst, dann ist die Identifikation sofort gebrochen. Eine höhere Dimension von Bewusstsein ist eingetreten. Ich nenne sie Gegenwärtigkeit. Jetzt bist du der Zeuge oder der Beobachter des Schmerzkörpers. Das bedeutet, er kann dich nicht länger benutzen, indem er vorgibt, du zu sein. Und er kann sich nicht länger durch dich ernähren. Du hast deine eigene innerste Stärke gefunden. Du hast Zugang zur Kraft der Gegenwart gefunden.
Was geschieht mit dem Schmerzkörper, wenn wir bewusst genug geworden sind, um die Identifikation mit ihm zu brechen?
Unbewusstheit erschafft ihn, Bewusstheit verwandelt ihn in sich selbst, in Bewusstheit. Der heilige Paulus formulierte dieses universale Prinzip sehr schön. Alles wird erkannt, sobald es dem Licht ausgesetzt wird, und was immer dem Licht ausgesetzt wird, wird selber zu Licht. Genauso wie du nicht gegen die Dunkelheit ankämpfen kannst, kannst du auch gegen den Schmerzkörper nicht ankämpfen. Allein der Versuch würde einen inneren Konflikt und damit weiteren Schmerz hervorrufen. Ihn zu beobachten ist genug. Ihn zu beobachten beinhaltet, ihn anzunehmen als Teil dessen, was in diesem Moment ist. Der Schmerzkörper besteht aus eingeschlossener Lebensenergie, die sich von der Ganzheit deines Energiefeldes abgespalten hat und durch die unnatürliche Identifikation mit dem Verstand zeitweise autonom geworden ist. Sie hat sich gegen sich selber und gegen das Leben gerichtet, wie ein Tier, das seinen eigenen Schwanz zu verschlingen versucht. Was glaubst du, warum unsere Zivilisation so lebensfeindlich geworden ist? Aber sogar die lebenszerstörenden Kräfte sind immer noch Lebensenergie. Wenn du beginnst, die Identifikation aufzulösen und zum Beobachter zu werden, wird der Schmerzkörper noch eine Weile weitermachen und versuchen, dich mit irgendeiner List zurückzulocken. Wenn du dich nicht mehr identifizierst, gibst du ihm zwar keine Energie mehr, aber er hat noch einen gewissen Schwung, so wie ein Spinnrad, das sich noch eine Weile weiter dreht, wenn es schon nicht mehr angetrieben wird. In diesem Stadium kann er auch körperliche Beschwerden und Schmerzen in verschiedenen Körperteilen hervorrufen. Aber das wird nicht anhalten. Bleibe gegenwärtig, bleibe bewusst. Sei der immer wachsame Wächter deines inneren Raumes. Du musst gegenwärtig genug sein, den Schmerzkörper direkt zu beobachten und seine Energie zu fühlen. Dann kann er dein Denken nicht kontrollieren. In dem Moment, wo dein Denken mit dem Energiefeld des Schmerzkörpers in Gleichklang ist, bist du wieder mit ihm identifiziert und nährst ihn mit deinen Gedanken. Wenn beispielsweise Wut die vorherrschende Energieschwingung deines Schmerzkörpers ist, wenn deine Gedanken wütend damit beschäftigt sind, was jemand dir angetan hat und was du ihm oder ihr antun wirst, dann bist du unbewusst geworden und der Schmerzkörper ist du geworden. Wenn Wut vorhanden ist, liegt darunter immer Schmerz. Oder wenn du von einer dunklen Stimmung ergriffen wirst, in ein negatives Gedankenmuster rutscht und denkst, wie schrecklich doch dein Leben ist, dann ist dein Denken auf den Schmerzkörper ausgerichtet, du bist unbewusst geworden und damit empfänglich für seine Angriffe. Unbewusst, so wie ich den Begriff hier benutze, bedeutet, mit Gedanken und Emotionen identifiziert zu sein. Dann ist der Beobachter gänzlich abwesend. Anhaltende, bewusste Aufmerksamkeit durchtrennt die Verbindung zwischen dem Schmerzkörper und deinen Gedankenabläufen und löst den Umwandlungsprozess aus. Es ist, als würde der Schmerz zum Brennstoff für die Flamme deines Bewusstseins. Es leuchtet dann umso heller. Das ist die esoterische Bedeutung der alten Kunst der Alchemie. Die Verwandlung von unedlen Metallen in Gold oder von Leiden in Bewusstheit. Die innere Spaltung wird geheilt und du wirst wieder ganz. Es ist nun deine Verantwortung, keinen neuen Schmerz mehr zu erschaffen. Lass mich diesen Prozess zusammenfassen. Richte Aufmerksamkeit auf das Gefühl in dir. Erkenne, dass es der Schmerzkörper ist. Akzeptiere, dass er da ist. Denke nicht darüber nach. Lass das Fühlen nicht zum Denken werden. Urteile und analysiere nicht. Mache es nicht zu einer Identität für dich. Bleibe gegenwärtig und sei einfach weiter der Beobachter von allem, was in dir vorgeht. Werde dir nicht nur der emotionalen Schmerzen bewusst, sondern entwickle auch ein Bewusstsein für den, der zuschaut, den stillen Beobachter. Das ist die Kraft der Gegenwart, die Kraft deiner eigenen bewussten Gegenwärtigkeit. Dann sieh, was geschieht. Bei vielen Frauen erwacht der Schmerzkörper besonders in der Zeit vor der Menstruation. Ich werde später mehr über diese Tatsache und ihre Gründe sagen. Im Moment nur eins. Wenn du fähig bist, in dieser Zeit gegenwärtig und wachsam zu bleiben und deine Gefühle zu beobachten, statt von ihnen überrollt zu werden, dann ergibt sich die Gelegenheit für eine sehr kraftvolle spirituelle Übung. Und eine rasche Verwandlung alten Schmerzes wird möglich. Ego-Identifikation mit dem Schmerzkörper. Der Prozess, den ich gerade beschrieben habe, ist äußerst effektiv und zugleich einfach. Er könnte einem Kind beigebracht werden. Und hoffentlich werden Kinder ihn einmal gleich zu Anfang ihrer Schulzeit lernen. Wenn du erst einmal das Grundprinzip verstanden hast, als Beobachter von dem, was in dir vorgeht, gegenwärtig zu sein, und wenn du es verstehst, weil du es erlebst, dann steht dir das kraftvollste Werkzeug für deine Transformation zur Verfügung. Trotzdem wirst du im Inneren vielleicht heftigem Widerstand begegnen, wenn du versuchst, die Identifikation mit deinem Schmerz zu beenden. Rechne damit besonders, wenn du die meiste Zeit deines Lebens mit deinem emotionalen Schmerzkörper identifiziert warst und wenn dein Selbstbild ganz oder größtenteils darauf gründet. Dann hast du aus deinem Schmerzkörper ein unglückliches Selbst gemacht und hältst diese Erfindung deines Verstandes für dich selbst. Folglich wird die unbewusste Angst vor dem Verlust seiner Identität zu heftigem Widerstand gegen jede Auflösung der Identifikation führen. Mit anderen Worten, Schmerz wäre dir lieber, es wäre dir lieber, der Schmerzkörper zu sein, als einen Sprung ins Unbekannte zu wagen und damit zu riskieren, das vertraute, unglückliche Selbst zu verlieren. Wenn das auf dich zutrifft, dann beobachte den Widerstand in dir. Beobachte das Festhalten an deinem Schmerz. Sei sehr wachsam. Beobachte die eigenartige Befriedigung, die du aus dem Unglücklichsein gewinnst. Beobachte den Drang, darüber zu sprechen oder nachzudenken. Der Widerstand wird nachlassen, wenn du ihn bewusst machst. Dann kannst du deine Aufmerksamkeit in den Schmerzkörper lenken, als Zeuge gegenwärtig bleiben und so die Umwandlung in Gang setzen. Nur du selber kannst das tun. Niemand kann es für dich tun. Aber wenn du das Glück hast, jemanden zu finden, der höchst bewusst ist, und du Gegenwärtigkeit mit ihm oder ihr teilen kannst, dann kann dir das sehr helfen und alles beschleunigen. So wird dein eigenes Licht schnell wachsen. Wenn ein Holzscheit, der gerade zu brennen begonnen hat, in die Nähe eines starken Feuers gebracht wird, dann wird sein Brennen verstärkt, auch wenn es nach einer Weile wieder von dem größeren Feuer getrennt wird. Es ist schließlich dasselbe Feuer. Ein solches Feuer zu sein, ist eine der Funktionen eines spirituellen Lehrers. Einige Therapeuten können ebenfalls diese Funktion erfüllen, vorausgesetzt, sie sind über die Verstandesebene hinausgegangen und können einen Zustand intensiver, bewusster Gegenwärtigkeit erschaffen und halten, während sie mit dir arbeiten. Der Ursprung von Angst.
Du hast von Angst als Teil unseres grundlegenden emotionalen Schmerzes gesprochen. Wie entsteht Angst und warum gibt es so viel davon im menschlichen Leben? Und ist nicht eine bestimmte Menge davon einfach gesunder Selbstschutz? Wenn ich keine Angst vor dem Feuer hätte, würde ich vielleicht meine Hand hineinhalten und verletzt werden.
Nicht weil du Angst hast, hältst du deine Hand weg vom Feuer, sondern weil du weißt, dass du dich verbrennen würdest. Du brauchst keine Angst, um unnötige Gefahr zu vermeiden. Nur ein Minimum an Intelligenz und gesundem Menschenverstand. Wenn es um praktische Dinge geht, ist es nützlich, alles, was du in der Vergangenheit gelernt hast, anzuwenden. Wenn dich allerdings jemand mit Feuer oder Gewalttätigkeit bedroht, dann wirst du vielleicht Angst spüren. Instinktiv schreckst du vor der Gefahr zurück. Das ist aber nicht die psychologisch begründete Angst, von der wir hier reden. Die psychologisch begründete Angst hat nichts mit irgendeiner konkreten und wahren augenblicklichen Gefahr zu tun. Sie hat viele verschiedene Formen. Unruhe, Sorgen, Ängstlichkeit, Nervosität, Spannung, Grauen und so weiter. Diese Art psychologischer Angst hat immer mit etwas zu tun, das passieren könnte, nicht mit etwas, das gerade geschieht. Du bist im Hier und Jetzt, während dein Verstand in der Zukunft ist. Dadurch entsteht eine Lücke, die sich mit Angst und Sorge füllt. Und wenn du mit deinem Verstand identifiziert bist und den Kontakt zur Kraft und Schlichtheit des Jetzt verloren hast, dann wird diese angstgefüllte Lücke dein ständiger Begleiter. Mit dem gegenwärtigen Moment kannst du immer zurechtkommen. Aber du kannst nicht mit etwas fertig werden, das nur eine Projektion deines Verstandes ist, das heißt mit der Zukunft. Solange du mit deinem Verstand identifiziert bist, regiert das Ego dein Leben, wie ich vorher schon erwähnte. Das Ego ist nur ein Phantom und trotz vielschichtiger Verteidigungsmechanismen sehr verletzbar, sehr unsicher und fühlt sich ständig bedroht. Das ist übrigens auch dann der Fall, wenn das Ego äußerlich sehr selbstsicher erscheint. Eine Emotion ist, wie wir wissen, die Reaktion des Körpers auf deinen Verstand. Und welche Informationen bekommt der Körper nun laufend vom Ego, vom falschen, erfundenen Selbst? Gefahr. Ich werde bedroht. Und welche Emotion wird durch diese ständige Nachricht erzeugt? Natürlich Angst. Angst scheint viele Ursachen zu haben. Angst vor Verlust, Angst vor Versagen, Angst vor Verletzung und so weiter. Aber letztendlich ist jede Angst die Angst des Ego vor dem Tod, vor der Vernichtung. Für das Ego lauert der Tod immer gleich um die nächste Ecke. Wenn du dich mit dem Verstand identifizierst, beeinflusst die Angst vor dem Tod jeden Aspekt deines Lebens. Auch das scheinbar so triviale und normale, zwanghafte Bedürfnis zum Beispiel, bei einem Streit Recht behalten zu wollen und die andere Person ins Unrecht zu setzen, die Verstandesposition, mit der du dich identifiziert hast, zu verteidigen, gründet auf der Angst vor dem Tod. Wenn du dich mit einer Verstandesposition identifizierst und dann im Unrecht bist, wird sich dein auf den Verstand gegründetes Selbstgefühl ernsthaft von der Vernichtung bedroht fühlen. Du als Ego kannst es dir also nicht leisten, Unrecht zu haben. Unrecht zu haben bedeutet zu sterben. Darüber sind Kriege geführt worden und zahllose Beziehungen sind daran gescheitert. Sobald du dich von deinem Verstand getrennt hast, macht es für dein Selbstgefühl keinen Unterschied mehr, ob du im Recht oder im Unrecht bist. Der stark zwanghafte und zutiefst unbewusste Drang, Recht zu haben, der auch eine Form von Gewalt ist, wird nicht mehr länger bestehen. Du kannst klar und deutlich zum Ausdruck bringen, wie du dich fühlst und was du denkst, ganz ohne Aggressivität oder Verteidigungsmechanismen. Dein Selbstgefühl wurzelt dann nicht mehr im Verstand, sondern in einer viel tieferen inneren Wahrheit. Beobachte es, wenn du defensiv wirst. Was verteidigst du? Eine eingebildete Identität, eine Vorstellung in deinem Verstand, ein fiktives Wesen. Indem du dieses Muster durch reine Beobachtung bewusst machst, trittst du aus der Identifikation mit ihm heraus. Im Licht deines Bewusstseins wird sich dieses unbewusste Muster dann rasch auflösen. Das ist das Ende aller Streitigkeiten und Machtspiele, die in Beziehungen so zersetzend wirken. Macht über andere ist nichts anderes als Schwäche, die sich als Stärke maskiert. Wahre Stärke findest du im Inneren und sie steht dir jetzt zur Verfügung. Jeder, der mit seinem Verstand identifiziert ist, statt mit seiner wahren Stärke, dem tieferen, im Sein verankerten Selbst, wird die Angst als ständigen Begleiter haben. Es gibt allerdings nur wenige Menschen, die schon über den Verstand hinausgegangen sind. Du kannst also davon ausgehen, dass so gut wie jeder, dem du begegnest oder den du kennst, in einem Zustand der Angst lebt. Unterschiede gibt es nur in der Intensität. Sie schwankt zwischen Furcht und Grauen auf der einen Seite der Skala bis zu einem vagen Gefühl von Unbehagen oder Bedrohung auf der anderen. Den meisten Menschen wird das erst dann bewusst, wenn die Angst eine akutere Form annimmt. Die Suche des Ego nach Ganzheit. Zu emotionalem Schmerz gehört noch ein weiterer Aspekt, der einen wichtigen Teil des Ego-Verstandes ausmacht. Das ist ein tief sitzendes Gefühl des Mangels, der Unvollkommenheit, ein Gefühl, dass dir etwas fehlt. Manchen ist das bewusst, anderen nicht. Bewusst zeigt es sich als ständiges, unzulängliches Selbstwertgefühl. Unbewusst wird es nur indirekt als tiefes Verlangen gefühlt, als Habenwollen, als Bedürftigkeit. In beiden Fällen versuchen Menschen oft dieses innere Loch zu füllen, indem sie zwanghaft nach Ego-Befriedigung streben und sich mit den verschiedensten Dingen identifizieren. Sie streben dann nach Besitz, Geld, Erfolg, Macht, Anerkennung oder nach einer besonderen Beziehung. Eigentlich wollen sie damit erreichen, sich besser, sich vollkommener zu fühlen. Aber sogar wenn ihnen alle diese Dinge gelingen, müssen sie bald erkennen, dass das Loch immer noch da ist, dass es bodenlos ist. Dann sind sie wirklich in Schwierigkeiten, weil sie sich selbst nichts mehr vormachen können. Nun, sie werden weiterhin versuchen, sich etwas vorzumachen, aber es wird schwieriger. Solange der Ego-Verstand dein Leben regiert, findest du keine wirkliche Ruhe. Du kannst nicht friedlich oder erfüllt sein, außer in Augenblicken, wo du bekommen hast, was du wolltest, wo gerade ein Verlangen erfüllt wurde. Da es sein Selbstgefühl immer aus äußeren Dingen ableitet, besteht das Ego aus Identifikationen. Auch muss es ständig verteidigt und gefüttert werden. Die häufigsten Ego-Identifikationen haben mit Besitz, Arbeit, sozialem Status und Anerkennung zu tun, mit Wissen und Bildung, körperlicher Erscheinung, besonderen Fähigkeiten, Beziehungen, persönlicher und familiärer Geschichte, Glaubenssystemen, oft auch mit kollektiven Identifikationen wie Politik, Nationalität, Rasse, Religion und Ähnlichem. Nichts davon bist du. Findest du das beängstigend? Oder ist es eine Erleichterung? All diese Dinge wirst du früher oder später aufgeben müssen. Vielleicht findest du es noch schwer, das zu glauben. Ich will gewiss nicht, dass du glaubst, deine Identität sei in keinem dieser Dinge zu finden. Du wirst selbst herausfinden, dass das wahr ist. Du wirst es spätestens dann wissen, wenn der Tod naht. Der Tod nimmt alles weg, was du nicht bist. Das Geheimnis des Lebens ist, zu sterben, bevor du stirbst. Und herauszufinden, dass es keinen Tod gibt.
Kapitel 3. Eine Bewegung tief in die Gegenwart hinein.
Suche dich nicht im Verstand.
Ich habe das Gefühl, dass ich noch eine Menge über die Funktionsweise meines Verstandes lernen muss, bevor ich auch nur in die Nähe vollkommener Bewusstheit oder spiritueller Erleuchtung komme.
Nein, das musst du nicht. Die Probleme des Verstandes können nicht auf der Verstandesebene gelöst werden. Wenn du einmal die grundlegende Störung begriffen hast, dann gibt es nicht mehr viel, was du lernen oder verstehen musst. Die Schwierigkeiten des Verstandes zu studieren mag dich zu einem guten Psychologen machen. Es wird dich aber nicht über den Verstand hinausbringen, genau wie das Erforschen von Verrücktheit nicht genug ist, um geistige Gesundheit herzustellen. Du hast den Grundmechanismus des unbewussten Zustandes schon verstanden. Identifikation mit dem Verstand, durch die ein falsches Selbst, das Ego, als Ersatz für das wahre, im Sein verwurzelte Selbst erschaffen wird. Du wirst zu einer vom Weinstock abgeschnittenen Rebe, wie Jesus es ausdrückt. Die Bedürfnisse des Egos sind endlos. Es fühlt sich verletzlich und bedroht und lebt dauernd in einem Zustand von Angst und Bedürftigkeit. Wenn du die grundlegende Störung einmal verstanden hast, dann gibt es keinen Grund mehr, ihre zahlreichen Erscheinungen zu erforschen oder ein komplexes persönliches Problem daraus zu machen. Genau das liebt das Ego natürlich sehr. Es ist immer auf der Suche nach etwas, an dem es sich festhalten kann, um sein trügerisches Selbstgefühl aufrechtzuerhalten und zu stärken. Und es wird sich bereitwillig an deinen Problemen festhalten. Darum ist für so viele Menschen ein Großteil ihrer Selbstwahrnehmung eng mit ihren Problemen verbunden. Wenn das erstmal so ist, dann wollen sie auf keinen Fall davon befreit werden. Das würde den Verlust des Selbst bedeuten. Das Ego kann ein großes Interesse daran haben, Schmerz und Leiden aufrechtzuerhalten. Sobald du also die Identifikation mit dem Verstand als Wurzel der Unbewusstheit erkannt hast, was natürlich auch die Emotionen mit einschließt, trittst du aus ihr heraus. Du wirst gegenwärtig. Wenn du gegenwärtig bist, kannst du dem Verstand erlauben, so zu sein, wie er ist, ohne dich in ihn zu verwickeln. Der Verstand an sich ist nicht gestört. Er ist ein wunderbares Werkzeug. Die Störung beginnt, wenn du dein Selbst in ihm suchst und ihn fälschlicherweise für das hältst, was du bist. Dann wird er zum Ego-Verstand und übernimmt die Macht über dein ganzes Leben. Beende die Illusion von Zeit.
Es scheint fast unmöglich, die Identifikation mit dem Verstand aufzulösen. Wir alle stecken tief in ihm drin. Wie bringst du einem Fisch das Fliegen bei?
Hier ist der Schlüssel. Beende den Irrglauben an die Zeit. Zeit und Verstand sind untrennbar. Entferne die Zeit vom Verstand und er hält an, bis du dich entscheidest, ihn zu benutzen. Mit deinem Verstand identifiziert zu sein, bedeutet, in der Zeit gefangen zu sein. Gezwungen, fast ausschließlich durch Erinnerung und Erwartung zu leben. Daraus entsteht die endlose Beschäftigung mit Vergangenheit und Zukunft und die Weigerung, den gegenwärtigen Moment anzuerkennen und ihm zu erlauben, zu sein. Diese Zwanghaftigkeit entsteht, weil die Vergangenheit dir eine Identität gibt und die Zukunft dir Erlösung, Erfüllung verspricht, auf welche Art auch immer. Beides sind Illusionen.
Aber wie könnten wir denn ohne dieses Zeitgefühl in der Welt funktionieren? Es gäbe doch keine erstrebenswerten Ziele mehr. Ich wüsste nicht einmal mehr, wer ich bin, weil die Vergangenheit mich zu dem macht, was ich heute bin. Ich denke, Zeit ist etwas sehr Kostbares und wir sollten lernen, sie weise zu nutzen und nicht zu vergeuden.
Zeit ist überhaupt nicht kostbar, denn sie ist eine Illusion. Was dir so kostbar erscheint, ist nicht die Zeit, sondern der einzige Punkt, der außerhalb der Zeit liegt. Das Jetzt. Das allerdings ist kostbar. Je mehr du dich auf die Zeit konzentrierst, auf Vergangenheit und Zukunft, desto mehr verpasst du das Jetzt, das Kostbarste, was es gibt. Warum ist es so kostbar? Erstens, weil es das Einzige ist. Es gibt sonst nichts. Die ewige Gegenwart ist der Raum, in dem sich dein gesamtes Leben abspielt. Die einzige Kraft, die beständig ist. Leben ist jetzt. Es gab weder eine Zeit, wo dein Leben nicht jetzt war, noch wird es jemals so sein. Zweitens, das Jetzt ist das Einzige, was dich über die Grenzen deines Verstandes tragen kann. Es ist der einzige Zugang zum zeitlosen und formlosen Reich des Seins. Nichts existiert außerhalb der Gegenwart.
Sind Vergangenheit und Zukunft nicht genauso real wie die Gegenwart, manchmal sogar realer? Schließlich bestimmt die Vergangenheit, wer wir sind und auch, wie wir die Gegenwart wahrnehmen und uns in ihr verhalten. Und unsere Ziele für die Zukunft bestimmen unser gegenwärtiges Handeln.
Du hast die wesentliche Bedeutung von dem, was ich sage, noch nicht erfasst, weil du immer noch versuchst, es mit dem Verstand zu verstehen. Der Verstand ist nicht in der Lage, das zu begreifen. Das kannst nur du. Höre bitte einfach nur zu. Hast du jemals etwas außerhalb des Jetzt erlebt, getan, gedacht oder gefühlt? Glaubst du, dass du das je tun wirst? Ist es möglich, dass irgendetwas außerhalb des Jetzt geschieht oder ist? Die Antwort ist offensichtlich, oder? Nichts ist je in der Vergangenheit geschehen. Es geschah im Jetzt. Nichts wird je in der Zukunft geschehen. Es wird im Jetzt geschehen. Was du mit Vergangenheit bezeichnest, ist eine in deinem Verstand aufbewahrte Erinnerung an ein früheres Jetzt. Wenn du dich an die Vergangenheit erinnerst, reaktivierst du eine Erinnerungsspur. Und das geschieht jetzt. Die Zukunft ist eine Vorstellung vom Jetzt, eine Projektion des Verstandes. Wenn die Zukunft eintrifft, trifft sie als Jetzt ein. Wenn du über die Zukunft nachdenkst, dann tust du das jetzt. Vergangenheit und Zukunft haben offensichtlich keine eigene Realität. Genau wie der Mond kein eigenes Licht besitzt, sondern nur das Licht der Sonne reflektieren kann, so sind Vergangenheit und Zukunft nur blasse Widerspiegelungen des Lichts, der Kraft und der Wirklichkeit der ewigen Gegenwart. Ihre Wirklichkeit ist vom Jetzt ausgeliehen. Die Essenz dessen, was ich hier beschreibe, kann mit dem Verstand nicht erfasst werden. In dem Moment, wo du es erfasst, schaltet dein Bewusstsein um. Vom Verstand zum Sein. Von der Zeit zur Gegenwart. Plötzlich fühlt sich alles lebendig an. Alles strahlt Energie und Sein aus. Der Schlüssel zur spirituellen Dimension. In lebensbedrohlichen Situationen verschiebt sich das Bewusstsein manchmal ganz von selbst von der Zeit in die Gegenwart. Die Persönlichkeit, die Vergangenheit und Zukunft braucht, weicht für einen Moment zurück und wird durch eine intensive, bewusste Gegenwärtigkeit ersetzt, sehr still und zugleich sehr wach. Aus diesem Bewusstseinszustand taucht dann genau der richtige Impuls auf. Einige Menschen lieben gefährliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Bergsteigen, Autorennen und so weiter, oft ohne selbst zu wissen, warum. Der Grund ist, dass diese Aktivitäten sie ins Jetzt zwingen, in einen Zustand voller Lebendigkeit, frei von Zeit, frei von Problemen, frei vom Denken, frei von der Last der Persönlichkeit. Aus dem gegenwärtigen Moment auch nur für eine Sekunde herauszufallen, könnte ihren Tod bedeuten. Leider werden sie, um diesen Zustand herzustellen, von einer bestimmten Aktivität abhängig. Aber du brauchst nicht die Eiger Nordwand zu besteigen. Du kannst diesen Zustand jetzt betreten. Seit ewigen Zeiten haben spirituelle Meister aller Traditionen auf das Jetzt als den Schlüssel hingewiesen, der uns die spirituelle Dimension öffnet. Trotzdem scheint das ein Geheimnis geblieben zu sein. In Kirchen und Tempeln wird es ganz sicher nicht gelehrt. Wenn du in die Kirche gehst, wirst du Lesungen aus dem Evangelium hören wie »Denke nicht an das Morgen«, denn das Morgen wird sich um sich selber kümmern. Oder niemand, der den Pflug führt und zurückschaut, ist reif für das Königreich Gottes. Oder vielleicht hörst du die Passage über die schönen Blumen, die sich nicht um das Morgen sorgen, sondern mit Leichtigkeit im zeitlosen Jetzt leben und für die von Gott ausreichend gesorgt wird. Die Tiefe und die Radikalität dieser Lehren werden aber nicht begriffen. Niemand scheint zu erkennen, dass man nach ihnen leben sollte und sie auf diese Weise eine grundlegende innere Verwandlung hervorrufen. Die Essenz des Zen besteht darin, sich auf dem schmalen Grat des Jetzt zu bewegen. So total, so vollkommen gegenwärtig zu sein, dass kein Problem, kein Leiden, nichts, das nicht dem entspricht, was du in deinem Wesen bist, in dir überleben kann. Im Jetzt, in der Abwesenheit von Zeit, lösen sich alle Probleme auf. Leiden braucht Zeit. Es kann im Jetzt nicht überleben. Der große Zen-Meister Rinzai hat oft, um die Aufmerksamkeit seiner Schüler von der Zeit wegzulenken, den Finger erhoben und langsam gefragt, was fehlt in diesem Moment? Eine kraftvolle Frage, die keine Antwort von der Ebene des Verstandes braucht. Sie ist dazu bestimmt, deine Aufmerksamkeit tief ins Jetzt zu bringen. Eine ähnliche Frage in der Zen-Tradition ist, wenn nicht jetzt, wann? Das Jetzt ist ebenso zentral in der Lehre der Sufis, im mystischen Zweig des Islam. Die Sufis haben einen Spruch: Der Sufi ist das Kind der Gegenwart. Und Rumi, der große Poet und Lehrer der Sufis, erklärt: Vergangenheit und Zukunft verbergen Gott vor unserer Sicht. Verbrenne beide mit Feuer. Meister Eckhart, der spirituelle Lehrer des 13. Jahrhunderts, fasste es sehr schön zusammen: Zeit ist das, was das Licht von uns fernhält. Es gibt kein größeres Hindernis auf dem Weg zu Gott als die Zeit. Zugang zur Kraft der Gegenwart.
Vorhin, als du von der ewigen Gegenwart und der Unwirklichkeit von Vergangenheit und Zukunft sprachst, habe ich den Baum draußen vor dem Fenster betrachtet. Ich hatte ihn schon einige Male vorher angeschaut, aber diesmal war es anders. Die äußere Wahrnehmung hatte sich kaum verändert, außer dass die Farben leuchtender und lebhafter erschienen. Aber jetzt gab es da noch eine zusätzliche Dimension. Das ist schwer zu erklären. Ich weiß nicht wie, aber mir war etwas Unsichtbares bewusst, das ich als die Essenz dieses Baumes gefühlt habe, als sein inneres Wesen sozusagen. Und irgendwie war ich Teil davon. Jetzt erkenne ich, dass ich den Baum vorher nicht wirklich gesehen habe, nur ein flaches und totes Abbild davon. Wenn ich den Baum jetzt anschaue, dann ist immer noch etwas von diesem Bewusstsein gegenwärtig, aber ich fühle, wie es nachlässt. Ich meine, die Erfahrung weicht schon zurück in die Vergangenheit. Kann so etwas je mehr sein als ein flüchtiger Einblick?
Für einen Moment warst du frei von Zeit. Du hast dich ins Jetzt hineinbewegt und deshalb den Baum ohne den Schleier des Verstandes wahrgenommen. Das Seinsbewusstsein wurde Teil deiner Wahrnehmung. Die zeitlose Dimension bringt eine andere Art von Wissen mit sich. Eine, die den Geist, der in allen Lebewesen und allen Dingen lebt, nicht tötet. Ein Wissen, das die Heiligkeit und das Geheimnis des Lebens nicht zerstört, sondern eine tiefe Liebe und Verehrung für alles beinhaltet, was ist. Ein Wissen, von dem der Verstand nichts weiß. Der Verstand kann den Baum nicht kennen. Er kann nur Tatsachen oder Informationen über den Baum kennen. Mein Verstand kann dich nicht kennen, nur Bezeichnungen, Urteile, Tatsachen und Meinungen über dich. Tiefstes Wissen und unmittelbare Erkenntnis sind untrennbar vom Sein. Der Verstand und seine Art von Wissen haben ihre Berechtigung, und zwar in den praktischen Angelegenheiten des Alltags. Wenn er sich jedoch in alle Aspekte deines Lebens einmischt, deine Beziehungen zu anderen Menschen und zur Natur eingeschlossen, dann wird er zum abscheulichen Parasiten. Unbeaufsichtigt könnte er sicherlich alles Leben auf diesem Planeten töten und schließlich, indem er seinen Wirt tötet, auch sich selber. Du hattest eine kurze Erkenntnis davon, wie das Zeitlose deine Wahrnehmung verändern kann. Aber eine Erfahrung ist nicht ausreichend, wie schön und tiefgreifend sie auch sein mag. Was nötig ist und womit wir uns hier beschäftigen, ist eine anhaltende Bewusstseinsveränderung. Zerbrich also das alte Muster, mit dem du den gegenwärtigen Moment verleugnest und im Widerstand leistest. Mach es dir zur Gewohnheit, deine Aufmerksamkeit von Vergangenheit und Zukunft abzukoppeln, wann immer diese nicht benötigt werden. Trete jeden Tag so oft wie möglich aus der Zeitdimension heraus. Wenn es schwierig für dich ist, direkt in die Gegenwart zu gehen, dann beobachte zu Anfang die Gewohnheit deines Verstandes, vor dem Jetzt zu fliehen. Dann wirst du sehen, dass du dir die Zukunft meistens besser oder schlechter vorstellst als die Gegenwart. Wenn deine Vorstellung von der Zukunft besser ist, gibt dir das Hoffnung oder angenehme Vorfreude. Wenn sie schlechter ist, machst du dir Sorgen. Beide sind Fantasie. Durch Selbstbeobachtung kommt automatisch mehr Gegenwärtigkeit in dein Leben. In dem Moment, wo du erkennst, dass du nicht in der Gegenwart bist, bist du gegenwärtig. Wann immer du in der Lage bist, deinen Verstand zu beobachten, bist du nicht länger in ihm gefangen. Du hast eine Kraft dazu gewonnen, die nicht dem Verstand angehört. Die beobachtende Gegenwärtigkeit. Sei gegenwärtig als der Beobachter deines Verstandes, sowohl deiner Gedanken und Gefühle, als auch deiner Reaktionen in verschiedenen Situationen. Sei mindestens genauso interessiert an deinen Reaktionen wie an der Situation oder der Person, die dich zur Reaktion veranlasst. Bemerke auch, wie oft deine Aufmerksamkeit in der Vergangenheit oder der Zukunft verweilt. Beurteile oder analysiere nicht, was du siehst. Beobachte den Gedanken, fühle das Gefühl, beobachte die Reaktion. Mache kein persönliches Problem aus ihnen. Dann wirst du etwas fühlen, das viel kraftvoller ist als alles, was du beobachtest. Die stille, beobachtende Präsenz selbst, jenseits vom Inhalt deines Verstandes. Den stillen Beobachter. Du benötigst ein Höchstmaß an Gegenwärtigkeit, wenn bestimmte Situationen eine Reaktion mit stark emotionaler Ladung hervorrufen. Wenn zum Beispiel dein Selbstbild bedroht wird, wenn eine Herausforderung in dein Leben tritt, die Angst hervorruft, wenn Dinge schief gehen oder ein emotionaler Komplex deiner Vergangenheit hochgebracht wird. In solchen Momenten besteht oft die Tendenz, unbewusst zu werden. Die Reaktion oder Emotion überwältigt dich. Du wirst eins mit ihr. Du agierst sie aus. Du rechtfertigst, setzt ins Unrecht, greifst an, verteidigst. Nur, das bist nicht du. Es ist das reaktive Muster. Der Verstand in seinem gewohnten Überlebensmodus. Identifikation mit dem Verstand gibt ihm mehr Energie. Beobachtung des Verstandes zieht Energie von ihm ab. Identifikation mit dem Verstand erschafft mehr Zeit. Beobachtung des Verstandes öffnet die Dimension der Zeitlosigkeit. Die Energie, die vom Verstand abgezogen wird, verwandelt sich in Gegenwärtigkeit. Sobald du fühlen kannst, was es bedeutet, gegenwärtig zu sein, fällt dir die Wahl immer leichter, aus der Zeitdimension herauszutreten, wenn Zeit gerade nicht für praktische Dinge benötigt wird, und dich immer tiefer in die Gegenwart hineinzubegeben. Das beeinträchtigt nicht deine Fähigkeit, Zeit, Vergangenheit oder Zukunft für praktische Belange zu benutzen. Auch deine Fähigkeit, den Verstand zu benutzen, wird dadurch nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil, sie wird dadurch noch gesteigert. Wenn du dann deinen Verstand einsetzt, wird er klarer, fokussierter sein.